Tachles Podcast.
Hannes Stein, heute sitzen wir in den USA in Riverdale, wo Sie wohnen, und sprechen über ein jüngstes Ereignis. Am Freitag gab es eine Riesenschlagzeile weltweit nach einem Auftritt von republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor jüdischen Organisationen. Dort hat er sozusagen drohend gesagt, wenn er nicht gewählt werde, werden die Juden danach sehr viel damit zu tun haben, und hat eigentlich um Unterstützung geworben, aber in einer drohenden Art, die dann sehr viel Aufregung verursacht hat. Ich habe das live geschaut, die ganze Veranstaltung war ja schon sehr speziell.
Ja, naja, man mache mal die Gegenprobe. Also man ersetze mal das Wort Juden durch Polen. Also wenn ich nicht gewählt werde, sind die Polen daran schuld. Und wenn ich nicht gewählt werde, dann wird Polen von der Landkarte verschwinden. Dann würden alle sofort verstehen, dass das Irrsinn ist, nicht? Aber bei Juden ist das immer noch etwas, wo Leute dann irgendwie Zweifel haben, was das ist. Das sind ja mehrere antisemitische Tropen, die da vorkommen, nicht? Das eine ist, dass Juden so einen wahnsinnig großen Einfluss haben, dass sie gar den, und man muss dazu sagen, Juden sind, wie viele sind das? 2% der amerikanischen Bevölkerung? Also es ist wirklich in einem Volk von 330 Millionen nicht so übermäßig viel. Aber bei Juden ist das eben, die einzigen, die das wirklich sofort als antisemitische Aussage erkennen, sind wieder mal die Juden. Und die anderen müssen so zumindest drüber nachdenken. Und deswegen rate ich bei solchen Dingen immer, machen Sie die Gegenprobe. Setzen Sie irgendeine andere Minorität ein und dann wird Ihnen sofort klar, worum es sich hier handelt.
Allerdings muss man sagen, die Weltpresse hat dann schon darüber berichtet. Aber bevor wir zu Trump kommen, was er gesagt hat, wie er es vielleicht gemeint haben könnte und ob das einfach typisch ist für ihn, dass er jeden Tag 10 Skandalsätze rauslässt, jetzt waren es halt mal die Juden. Vielleicht zu den Juden selbst. Also wenn man diese Veranstaltung sich anschaut, die Reaktionen im Publikum, wie da applaudiert wird auf Dinge, die ja doch recht heftigen Charakter haben in Bezug auf viele Vorurteile gegen Minderheiten, dann sieht man da eine relativ unkritische jüdische Wählerschaft.
Es gibt jüdische Trump-Unterstützer. Und die unterscheiden sich nicht von nichtjüdischen Trump-Unterstützern in ihren Ressentiments, in ihrer Klugheit oder Dummheit. Und insofern, das sind eben Unterstützer. Aber man muss eben sagen, wenn man sich Juden insgesamt anguckt, dann ist es in dieser Wahl so, wie es in eigentlich allen Wahlen davor war. Amerikanische Juden sind in ihrer überwältigenden Mehrheit, wählen sowieso den demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Auch wenn der Gegenkandidat bei Trump, ist es ja aber nun auch noch so, dass die Anti-Trump-Koalition mittlerweile den Bogen schlägt von Bernie Sanders zu Dick Cheney. Also Bernie Sanders, der aus Sicht von Dick Cheney ein Kryptokommunist ist, und Dick Cheney, der aus der Sicht von Bernie Sanders eine Marionette des amerikanischen Großkapitals und ein Kriegsverbrecher ist, die verstehen sich auf einmal politisch, weil sie eben gegen Trump sind. Das heißt, die jüdischen Trump-Unterstützer, das ist eben wie auch die nicht-jüdischen Trump-Unterstützer, das ist eine Minorität. Bei Juden ist es eben auch noch eine besonders kleine Minorität.
Jetzt, Trump hat diese Aussage gemacht, eingebettet in eine Herleitung, dass 60% gemäß einer Umfrage der jüdischen Wählerinnen und Wähler in den USA Kamala Harris wählen würden. Es ist nicht ganz klar, welche Umfrage er meint. Wahrscheinlich stimmen die 60% schon nicht, aber in dem Zusammenhang hat er dann eben das gesagt und gedroht. Und da ist natürlich die Frage, wie soll man das verstehen?
Ich glaube, die interessantere Frage ist, wie seine Anhänger das verstehen. Also nehmen wir mal an, Kamala Harris gewinnt tatsächlich, was ja sein kann. Ist es so, dass das Narrativ, dass die Juden dahinter stecken, hundsgefährlich ist? Und zwar aus dem Grunde, dass es auf der Rechten in Amerika ja schon lange eine starke antijüdische Erzählung gibt. Und diese starke antijüdische Erzählung lautet ungefähr so. Es gibt jüdische, also das ist die Erzählung, ist nicht meine Meinung. Es gibt jüdische Eliten, die im Geheimen die Drähte ziehen, soweit nichts Ungewöhnliches. Aber was diese jüdischen Eliten tatsächlich insbesondere machen, ist, dass sie die Tore öffnen in Amerika für dunkelhäutige Immigranten, damit die hereinkommen und das Land unterwandern oder überfluten, beides, und dafür sorgen, dass künftig die weißen Amerikaner überhaupt keine Chance mehr haben, irgendetwas zu gewinnen. Das ist deswegen sehr ernst, weil der schlimmste Angriff auf jüdisches Leben in Amerika in den letzten Jahren waren nicht linke College-Studenten, die für die Hamas demonstrieren. Die sind lästig für Juden und die sind unangenehm und jüdische Studenten auf Campusen hier in Amerika werden von denen angespuckt. Aber es ist jedenfalls noch nicht tödlich. Aber der tödlichste Angriff war ja ein Mann, der in eine Synagoge gegangen ist in Pittsburgh und dort 11 Juden erschossen hat und dessen Ideologie, dessen treibender Motor war die Idee, dass eine uralte jüdische Hilfsorganisation, die HIAS, die Hebrew Immigrant Aid Society, dass die eben Immigranten ins Land holt, um Leuten wie ihm das Leben unmöglich zu machen. Und wenn also tatsächlich Trump verlieren sollte und wenn eben dann solche Ideen sich verbreiten, dann ist das für Juden in einem ganz unmittelbaren Sinne lebensgefährlich.
Diese Konspiration, die wir ja kennen von Trump auch in anderem Zusammenhang, ist aber weit über ihn hinaus relevant. Die QAnon-Bewegung, Sie haben das angesprochen, und viele andere in Amerika. Wenn man hier so rumläuft und auch die Debatten im Fernsehen anschaut und die Reden lösen ja tagelange Debatten aus hier im amerikanischen Fernsehen, das wird ja wirklich stark und breit verhandelt, dann fühlt man sich in einer Welt, die man in Europa schwer versteht. Es ist jetzt diese Debatte um die Katzenvergleiche, der Haitianer und all diese Dinge. Wenn man da berieselt wird den ganzen Tag, das, wie Sie es ja jetzt erwähnt haben, das lässt ja vieles hinter sich zurück und ist gefährlich.
Ja, Sie haben es ja richtig gesagt, man sieht es im Fernsehen. Was wir hier haben in Amerika sind eben rechte Fernsehsender und Fox ist dabei inzwischen noch die harmlosere Variante. Also es gibt eben rechts davon noch Fernsehsender. Aber Fox ist, das muss man sagen, im Kabelfernsehen die größte Gruppe. Also Fox ist größer als CNN und größer als der linke Fernsehsender MSNBC. Und dort werden solche Verschwörungstheorien 1:1 weitergereicht. Nicht unbedingt die antisemitischen, aber die Sache mit Haiti, das ist nicht etwas, was dort sofort hinterfragt wird. Oder ist es nicht so, dass dort dann jemand mal nach Springfield, Ohio fährt, um dort nachzuschauen, was denn eigentlich wirklich dahinter steckt. Sondern das wird erstmal so weitergereicht. Und deswegen ist hier in Amerika entstanden eine wirklich gespaltene Öffentlichkeit. Also Sie können sehen, anhand dessen, welchen Fernsehsender jemand einschaltet, was dieser jemand über die Welt glaubt. Und das Weltbild eines Trump-Anhängers ist eben, dass dieses Land vor dem Untergang steht wegen krimineller Immigranten, dass alle Immigranten kriminell sind und dass die Demokraten Verbrecher sind, weil sie die Tore für diese kriminellen Immigranten öffnen. Die Wahrheit, um das gleich hinzuzufügen, darüber gibt es sehr gute Untersuchungen, ist, dass Immigranten deutlich weniger kriminell sind als alteingesessene Amerikaner, dass am wenigsten kriminell sind übrigens jene Immigranten, die illegal hier sind, die also keinen Status haben, was übrigens irgendwie auch logisch ist. Wenn ich keine Papiere habe, dann falle ich nicht auf, dann begehe ich noch nicht mal einen Ladendiebstahl. Also das heißt, und natürlich gibt es kriminelle Immigranten auch, aber eben in sehr viel geringerem Maße, als es kriminelle Amerikaner gibt. Zum Beispiel diese ganzen Schulschießereien, von denen man ja gelegentlich auch außerhalb Amerikas hört, also dass ein Mann, es ist immer ein Mann, mit einer halbautomatischen Waffe in eine Schule geht und dort anfängt, Kinder zu erschießen, das sind immer Amerikaner. Und das sind immer weiße Männer.
Wenn man so durch New York läuft, New York ist natürlich nicht Amerika, aber trotzdem in der U-Bahn sieht man natürlich viele dieser Migranten, Immigranten, natürlich nicht die Illegalen oder die Kriminellen. Aber man fragt sich, was hier in der Gesellschaft passiert, wenn permanent in diesem Wahlkampf nicht über Wirtschaftspolitik oder über Außenpolitik oder über Sozialpolitik, sondern permanent die Stigmatisierung von Immigranten thematisiert wird in einer Art, wie sie wirklich befremdlich ist. Was passiert da in einer Bevölkerung?
Übrigens sind das gar nicht unbedingt alles Immigranten. Also bloß weil jemand dunkelhäutig ist und Spanisch spricht, der kann in der dritten Generation hier sein. Der kann in der amerikanischen Armee gedient haben oder die. Das sieht man ja Leuten nicht an, ne? Alle amerikanischen Städte, nicht nur New York, sind inzwischen Minority-Majority. Das heißt, die Leute, die nicht weiß, häufig auch nicht christlich sind. Übrigens, häufig sind sie auch christlich. Natürlich die Immigranten aus Lateinamerika sind alles gute Katholiken. Das nur in Klammern. Also das Verhältnis hat sich in allen amerikanischen Städten längst so gedreht, dass Immigranten, nicht weiße, muss man sagen, es geht gar nicht um die Frage der Immigration, nicht weiße die Mehrheit.
Natürlich ist New York nicht Amerika, aber wenn man so durch die U-Bahn geht, hier durch die Restaurants an Baustellen vorbeiläuft, dann sieht man viele dieser amerikanischen, entweder Immigranten oder hier geborenen Menschen mit Migrationshintergrund. Auf der anderen Seite schaut man dann Fernsehen und sieht diese ständige Stigmatisierung dieser Population, die sie ja die Mehrheitspopulation inzwischen. Da muss doch was geschehen mit diesen Menschen.
Naja, also es ist eben so, dass ohne, ich konzentriere mich mal einen Moment lang wirklich auf Migranten. Also ohne Migranten würde in Amerika gar nichts mehr funktionieren, wenn die von heute auf morgen auf den Planeten Paprika auswandern, dann sind wir hier geplättet. Und insbesondere übrigens ohne die illegalen Immigranten, also die Migranten, die über die Grenze gelaufen sind ohne Papier oder die mit dem Flugzeug gelandet sind und dann, so passiert das ja meistens, länger da geblieben sind, als ihre Visa erlauben. Ohne die würde auch nichts funktionieren, denn die sind ja nicht hier, weil das Wetter so schön ist, sondern die sind hier als Arbeitskräfte, die sind hier, weil sie gebraucht werden. Die sind hier, weil zum Beispiel die ganze Ernte in Kalifornien einfach verfaulen würde, ohne Leute, die diese Früchte ernten. So. Es ist nicht nur New York, in dem inzwischen das inzwischen Minority-Majority ist, also wo Dunkelhäutige mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung stellen, sondern das ist inzwischen in jeder amerikanischen Stadt so, das ist in Austin, Texas so, das ist in Chicago so, also im mittleren Westen ist es so. Ich war in Milwaukee, Milwaukee ist voll von Latinos. Ich glaube nicht, dass so viele von denen Fox News schauen. Ich glaube auch nicht, dass so viele Leuten in Amerika bewusst ist, was auf diesen rechten Fernsehsendern dauernd gesendet wird, sondern die haben ihr Publikum eben im ländlichen Raum. Das heißt, was das bewirkt, diese Dauerbeschallung, ist eine immer größere Entfremdung zwischen Stadt und Land. Übrigens muss man aber noch etwas dazu sagen, um das ganze Bild zu verstehen. Es ist natürlich keineswegs so, dass diese Angehörigen der Minoritäten unbedingt alle Demokraten wählen. Ja? Eine wirklich interessante Bewegung in letzter Zeit ist, dass junge Latino-Männer immer mehr auf die Seite der Republikaner gehen. Also Kamala Harris hat weniger ein Problem mit Weißen. Es gibt ja inzwischen sogar eine Bewegung White Dudes for Harris. Sondern sie hat viel mehr ein Problem mit jungen Latino-Männern, die eben sich, für die rassistische Rhetorik, die Trump immer wieder pflegt, gegen gerade Einwanderer aus Lateinamerika, das interessiert die gar nicht. Sondern die haben wirtschaftliche Probleme, das ist ein Problem, das sie haben, und denken, dass die Republikaner das vielleicht besser lösen können. Und dann spielt, glaube ich, aber das ist mehr so eine Vermutung von mir, Machismo auch noch eine gewisse Rolle.
Jetzt hatte ich gestern zwei Gespräche, eines mit einer Demokratin, die sehr stark engagiert ist in der Kampagne für Biden, deren größte Sorge ist, wenn Trump verliert, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Und darüber will ich kurz sprechen. Und dann mit einem jüdischen Republikaner, klassischer Unternehmer, kein Trumpist, aber einer, der das jetzt pragmatisch sieht und natürlich für Trump ist, aus vor allem Gründen des Israel-Supports und der sich keine Sorgen macht über den Tag danach, falls Trump gewählt wird. Wie schätzen Sie das ein, wenn Trump nicht gewählt wird, er die Wahlen nicht anerkennt, das Resultat, wird es dann wieder so Verhältnisse geben wie der berühmte 6. Januar?
Meine Spekulation, es ist nur eine Spekulation, ist nein. Ich glaube nicht, dass wenn Kamala Harris gewinnt, es zu einem Bürgerkrieg kommt. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass es doch eine gewisse Abschreckungswirkung hatte nach dem 6. Januar, dass die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, zu so hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Und außerdem ist sie dann Commander-in-Chief. Ja, also das ist eine relativ klare Ansage. So. Und außerdem, ich war hier in New York, als Trump verurteilt wurde von dem New Yorker Gericht. Und da waren kaum Leute, die für ihn demonstriert haben. Also ich glaube, es gibt viel weniger öffentliche Begeisterung, also um einen Bürgerkrieg zu führen, muss man ja so begeistert sein von jemandem, dass man bereit ist, sein eigenes Leben für den einzusetzen. Und das sehe ich so nicht. Ich glaube, die Gefahr ist subtiler. Also hundertprozentig wird er das Wahlergebnis nicht anerkennen. Davon können wir ausgehen. Ich glaube, die Gefahr ist subtiler. Die Gefahr ist, dass mittlerweile die Gremien, die das Wahlergebnis zertifizieren, auf der lokalen Ebene, zum Beispiel im Bundesstaat Georgia, von Trump-Anhängern übernommen werden, die sich weigern werden, das Wahlergebnis anzuerkennen. Das Problem ist, dass es dafür nicht so richtig einen Fahrplan gibt, was man dann macht. 2020 war es ja so, dass die lokalen Gremien, auch die republikanischen, dann gesagt haben, ja, Biden hat gewonnen. Aber inzwischen gibt es eben richtige Unterwanderungsversuche. Und das führt uns tatsächlich in ein Territorium, wo wir rechtlich nicht so genau wissen, wo es hingeht. Im Gegenfalle, also wenn Trump siegt, dann sehe ich allerdings enorme Probleme voraus. Denn wir müssen uns ja mal klar machen, Trump ist ein verurteilter Verbrecher, gegen den noch mehrere Verfahren anhängig sind. Das heißt, der muss versuchen, den amerikanischen Rechtsstaat irgendwie auszuknipsen. Dieser Versuch wird aber auf der anderen Seite zu heftigsten Gegenreaktionen führen. Das gesamte Department of Justice wird sich verabschieden, also wird zurücktreten. Es wird Massendemonstrationen hier geben, gegen die die Demonstrationen in Israel ein Kinderspiel sind. Millionen Leute auf der Straße. Und Trump wird dann, das hat er ja schon angekündigt, dann versuchen, die Armee gegen die zu mobilisieren. Und dann ist die interessante Frage, was passiert? Ich meine, rechtlich können die nicht. Die amerikanische Armee darf nicht auf amerikanische Zivilisten schießen. Das ist vollkommen klar. Aber wie viele Leute widersetzen sich dann dem Befehl und wie viele Leute folgen ihm? Und führt das dann dazu, dass die Institution Armee zerbricht? Und das ist natürlich sehr ernst, wenn das passiert.
Im Moment ist ja noch vieles offen, auch welches Szenario eintritt. Zum Schluss die Frage, wir werden ja noch einige Male sprechen bis zum Wahlkampf und über die laufende Kampagne und nach den Wahlen auch. Es gab ja noch eine andere Kontroverse in den letzten Tagen, nämlich diejenige um Mark Robinson. Das ist ein republikanischer Politiker, der gesagt hat, ich bin ein Nazi. Vor einigen Jahren hat das jetzt nicht zurückgenommen oder revidiert. Und vor allem haben viele gewartet auf die Reaktion von Trump, der sich von ihm distanziert. Das ist nicht passiert.
Naja, Trump hat sich noch nie von jemandem dieser Art distanziert. Trump hat mit Nick Fuentes gefrühstückt und mit diesem Rapper Kanye West, ja, aber der nennt sich jetzt ja anders. Und der auch ein wütender Antisemit ist. Also die hat ja Trump im Doppelpack bei sich beherbergt und von denen hat er sich nicht distanziert. Warum sollte er sich von Mark Robinson? Übrigens muss man dazu sagen, er hat sich als Nazi bezeichnet auf einer Porno-Webseite. Also um es noch ein bisschen hübscher zu machen. Und er hat gesagt, dass er gerne Sklaven hätte und so. Also es ist ein wirklich völlig perverser Typ, politisch pervers. Natürlich hat sich Trump nie von dem distanziert. Und er hat sich nie von irgendjemandem von denen distanziert. Es wäre das erste Mal in der Geschichte des Trumpismus, dass Trump sich von einem Rechtsradikalen distanziert.
Hannes Stein, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.